Ja. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der ersten Runde zum Thema Hardware beim Chemnitzer Linux-Tagen 2016. Oh. Und der erste Vortrag ist von Jörg Wunsch zum Thema AVR-Tut, Everrise und AVR-libc. Viel Spaß.
Ja. Guten Morgen. Eigentlich hatte ich... Gehst du ein bisschen weg, ja? Eigentlich... Das koppelt alles ein bisschen her. War der Vortrag ein bisschen gedacht unter dem ganzen Leitthema der Chemnitzer Linux-Tage dieses Jahr, dein Projekt. So hatte ich die Einreichung gemacht und das, was auch als Shortpaper zu lesen ist, jetzt nennt sich das Ganze hier der Track Hardware. Dein Projekt ist irgendwo weiter drüben, V1. Und da habe ich mir gedacht, ich baue die Sache so weit um, dass es doch auch ein Stück mehr hardwarezentrisch wird, wenn ihr schon in der Hardware-Sitzung hier seid. Das heißt also, die sozialen Aspekte kommen dann eher so in dem zweiten Teil ein bisschen mit, wie man ein Open-Source-Projekt macht. Und im ersten Teil gehe ich doch ein bisschen mehr auf die Hardware ein, als ich das ursprünglich vorhatte. Zu meiner Person, ich habe Elektronik studiert, vor langer, langer Zeit. Als ich damit fertig war, änderte sich gerade alles in diesem Lande, sodass ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht habe und angefangen habe zu programmieren als Beruf. Bin von da sukzessive immer weiter gerutscht, irgendwie in Unix Security, bin also seit 1992 mit FreeBSD zusammen oder mit dem Vorgänger von FreeBSD zusammen gewesen, mit anderen Unix-Systemen beruflich schon. Und dann mehr Server Security Sachen, solche Sachen mitgemacht und später dann schließlich wieder über das Hobby EWA, was ich heute ein bisschen mit vorstellen werde. Am Ende doch wieder in die Hardware gerutscht. Also der Axel, der hier heute Sessionleiter macht, ist ein Atmel-Angestellter und hat mich dann zu Atmel mitgeschleppt, die in Dresden ein kleines Designcenter haben, weil ich eben schon 5 Jahre lang EWA gemacht habe in der Zeit, um das dort ein bisschen, um sie bei der Programmierung zu unterstützen. Von da bin ich jetzt in eine kleine Firma ausgewandert, mache aber immer noch Embedded Programming Firmware zusammen mit Hardware Design. Also ich kenne mich in beiden Welten da relativ gut aus. Und ja, so viel zum Hintergrund. Für alle diejenigen, die noch gar keine Idee haben oder die sich noch nie groß damit befasst haben, was ist eigentlich ein Mikrocontroller? Ein anderer Name dafür, den man früher in der DDR mal geprägt hatte, war ein Ein-Chip-Mikrorechner. Das heißt also, wir haben einen kompletten Computer auf einem Chip, nicht nur CPU und Datenprogrammspeicher, sondern beim Controller insbesondere auch irgendwelche Ein-Ausgabeeinheiten, die gleich mit integriert sind. Peripheriebausteine, also besonders jeder Controller hat eigentlich irgendwas, mit dem man Zeittakte machen kann, einen Timer. Das Taktsystem ist normalerweise auch integriert, das war bei den älteren Mikroprozessoren noch nicht immer der Fall, dass die Taktung schon mit integriert war. Und solche Controller werden halt oft für Steuerung benutzt, daher der Name Mikrocontroller. Abkürzung, die dafür gängig ist, MCU, Microcontroller Unit. Also während man sonst von einer CPU redet, wenn man nur den Prozessor meint, meint die Microcontroller Unit das Ganze zusammen. Der erste Microcontroller, den ich recherchieren konnte, den es mal gab, war von Texas Instruments ein TMS-1000, den ich selber überhaupt nicht kenne. Stehen 2 Jahre dabei, 1971 wurde mit der Entwicklung begonnen, erst 1974 war er marktreif. Aha, danke, ja, das klingt besser jetzt. Das koppelt nicht mehr ganz so. Das hat also damals noch ziemlich lange gedauert, bis man so ein Gerät fertig hatte. Davon angestachelt fühlte sich die Firma Intel gemüßigt, etwas Vergleichbares auf den Markt zu bringen, die also schon damals sehr aufstrebend in diesem gesamten Prozessormarkt agierten. Die haben also 1976 ihren 8048 rausgebracht, wird dann gern als MCS 48 bezeichnet, das ganze System Microcomputer System oder Microcontroller System, weil halt die einzelnen 8048, 8046 Nummern variierten, je nachdem, welche Peripherieausstattung dran war. Aber die Familie war die 48er und die kennen wir eigentlich alle noch, zumindest wer frühere Computer kannte. In jedem PC-AT-kompatiblen Computer war so ein Teil drin als Keyboard-Controller. Hat dann noch so ein paar Zusatzfunktionen mitgekriegt, wie so das GA20 zu steuern. Das ging aus diesem Grunde auch über den Keyboard-Controller, weil der gerade noch eine Leitung frei hatte und Intel da im 80286-Design was verbockt hatte, was man versucht hatte, auf die Weise zu reparieren. Der Nachfolger davon war der 8051 oder MCS51 als gesamtes System. Und das ist eigentlich eine Art Industriestandard, so ein 8051. Also der hat extrem viele Lizenznehmer gefunden, ist eine vergleichsweise einfache Architektur, die sich aber als recht effizient erwiesen hat und deshalb auch bis heute noch gefertigt worden ist. Also der ist von 1980 auf den Markt gekommen. Wie gesagt, nach 35 Jahren später gibt es davon immer noch welche. Da ist zwar in Details verändert worden, aber die Grundprogrammierprinzipien sind immer noch alle die gleichen. Einigermaßen parallel dazu kam die Firma Microchip auf den Markt mit ihrem PIC. Der Name steht für Peripheral Interface Controller. Zeigt also auch schon, sie wollten so in eine Richtung wie Keyboard Controller und solche Geschichten damit gehen. Die sind auch 1976 damit auf den Markt gekommen. Ein PIC ist mittlerweile ein Name für alles Mögliche geworden. Also so ziemlich alles, was Microchip irgendwo als Mikrocontroller baut, nennen sie PIC, DS-PIC, PIC32, wie auch immer. Das kann man gut, das kann man schlecht sehen. Also es gibt halt sehr alte PIC-Familien, sind eigentlich eher scheußlich zu programmieren. Wenn ich die einmal programmiert habe, fühle ich mich eher abgestoßen, wenn ich jetzt einen neueren vorgesetzt bekäme, der auch so heißt. Sie sehen es sicher als tolles Markenzeichen, dass Sie da konsistent sind mit Ihrem Namen. Und der dritte im Bunde, Texas Instruments, hat nie eine wirklich große Marktbedeutung erlangt. Der dritte im Bunde, der nach wie vor ganz stark auf dem Markt war. Motorola hat einen Ableger ihres populären 6800-Prozessors als Controller dann aufgebaut. Der 68HC05, circa 1977, ein genaues Datum habe ich überhaupt nicht finden können, wann er auf den Markt gekommen ist. Der hat also auch extreme Popularität erreicht und zusammen mit seinen beiden Nachfolgern, HC08, HC11, meistens ließ man dann das 68 weg, wenn man die irgendwie bezeichnet hat. Also das waren so im Jahre, Ende der 1980er Jahre, die drei Firmen, die den Markt beherrscht haben. Intel mit dem 8051 und ein paar Lizenznehmern, Microchip mit ihren PICs, Motorola, die dann später mal sich in Freescale ihre Sparte ausgegründet haben. Freescale ist jetzt von NXP übernommen. Aber das war es so ungefähr, was sich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre fand. Cylog aber hat keine große Marktbedeutung. Also den Markt haben sich die drei aufgeteilt. Der Z8 war ja existent, aber hat... Ist aber kein Controller, ist ein Prozessor. Und der Z8... Der Z8 ist der Controller zum Z80 gewesen, aber ist eine völlig andere Architektur. Die war schön, gab es in der DDR als Klon, aber hat nicht, bei weitem nicht die Marktbedeutung erreicht wie die drei. Also die haben sich wirklich den Markt aufgeteilt. Die Controller dieser Zeit waren gekennzeichnet davon, dass die Programmspeicher entweder existierten als ein Masken-ROM. Masken-ROM heißt, ich habe ja solche Masken, mit denen die einzelnen Strukturierungsschichten in der Halbleiterherstellung aufgebaut werden und die oberste Metallmaske wurde offen gelassen. Die Chips wurden also gefertigt bis zur letzten Metallmaske und in der wurde festgelegt, je nachdem, wie rum ich die Verbindung vertrate, so rum oder so rum, ob das eine 0 oder eine 1 wird im Programmspeicher. Kann man sich natürlich vorstellen, es ist eine sehr preiswerte Variante, wenn ich davon genügend kaufe, aber so eine Maske kostete auch damals wahrscheinlich schon einige tausend Dollar. Der Hersteller wird auch mindestens ein Los, eher noch mehrere Lose durch seine Fab durchfahren wollen mit der Maske. Das heißt also, in Los waren damals wahrscheinlich 200, 300 Chips auf so 75 mm Scheiben, 3-2 Scheiben, mal 20 Scheiben drin. Eigentlich ist ein volles Los eher 40 Scheiben. Also hat man dann so einige 10.000 ICs, die man damit erstmal mindestens fertigen lassen muss, damit das Ganze sinnvoll ökonomisch nutzbar wird. Unter dem hätte das keinen großen Sinn. Also überhaupt keine Variante, irgendwas zu entwickeln. Die Alternative, die sie dann alle gebaut haben, zu diesen klassischen Familien gehören, waren interne App-ROMs reinzubauen. Aber da habe ich immer das Problem, da brauche ich so ein Löschfenster drauf, wie man das von den App-ROMs noch kennt, damit das UV-Licht durchkommt zum Löschen. Das ist zwar flexibel für die Entwicklungsarbeit, aber das war extrem teuer. Kommt noch dazu, dass die dann irgendwie das Pinout so verwurschteln mussten, dass man das in einen normalen App-ROMer reinbekommt, von da programmieren kann. Die waren also durchaus in Verwendung, aber da hat man irgendwie einige 10 Dollar für einen Teil bezahlt, wenn nicht sogar noch mehr. Die selbe Variante gab es auch noch im preiswerten Plastikgehäuse, also so Dillgehäuse, wie wir sie auch noch kennen, mit dem gleichen App-ROM drin, aber ich kann ihn dann nicht mehr löschen, weil kein UV-Licht mehr reinkommt. Haben Leute, glaube ich, auch Versuche gemacht, ob man die vielleicht noch mit Röntgenstrahlung gelöscht bekommt. Geht wohl im Prinzip, aber wer hat das schon zur Verfügung? Also, im normalen Elektroniklabor hat man eher kein Röntgengerät, weil man die halt nicht wieder löschen konnte. Nannte man die Teile OTP, One-Time Programmable. Konnte man natürlich auch als eine Art Security-Feature sehen, aber ja, eigentlich war es eher ein Ärgernis, wenn ich also dann hinterher feststelle, ich habe doch noch einen Bug in meinem Programm, habe die ersten 20 schon gefertigt, dann konnte ich die ersten 20 wegwerfen und nochmal weitere 20 machen. Eine eher seltene Variante davon gab es insbesondere halt von der Silog-Version in der DDR als externen EEPROM. Das heißt also, ich habe den gesamten Datenadressbus für den Speicher nochmal rausgeführt über zusätzliche Pins. Ich habe natürlich kein PIN-kompatibles Gehäuse mehr auf die Weise zu den Vorgängern, aber ich habe die komplette Flexibilität, draußen mit dem EEPROM zu programmieren. Die waren also insbesondere zu DDR-Endzeiten recht beliebt, die Z8-Versionen mit dem externen EEPROM. Die hatten dann, damit die Pins unterbekommen, die versetzt, sodass die also nicht mehr in einer Reihe waren, sondern in vier Reihen am Ende angeordnet waren, QIL, Quad in Line. Ein bisschen zickzack, das sah sehr lustig aus und waren relativ bekannt, aber eigentlich wahrscheinlich eine DDR-Besonderheit fast schon. Andere Hersteller haben davon nicht viel gemacht. Fazit davon ist, mit diesen Programmspeicherversionen braucht man eine sehr breite Produktpalette, die man als Hersteller pflegen muss. Ich habe dann auch noch unterschiedliche Versionen in Programmspeichergröße, die sich in Kosten unterscheiden, vielleicht noch unterschiedliche Peripherieausstattung, weil man nicht unbedingt alles auf einen Chip bekommen hat zu der Zeit. Also die haben alle extrem breite Produktpaletten damals bauen müssen, diese Hersteller. Seit ca. Anfang der 1990er Jahre erschloss sich eine neue Möglichkeit für Programmspeicher. Da gab es dann elektrisch löschbare PROMs. Oder auch EEPROM, Electrical Erasable Programmable Random Read-Only Memory. Also eigentlich ja in sich schon fast ein Oxymoron. Es ist löschbar und programmierbar und es ist Read-Only. Aber die Programmier- und Löschprozedur ist halt so, dass man das Ding komplett rausnehmen muss und dann trotzdem noch in ein Programmiergerät gesetzt hat, normalerweise so ein EEPROM. Aber es bot sich bei der Variante dann an, einfach mal neu darüber nachzudenken, ob man daraus nicht was komplett Neues machen kann, indem man halt so einen elektrisch löschbaren Speicher direkt in den Chip integriert. Und das hat dazu geführt, dass so in diesem Zeitraum, Anfang der 1990er Jahre, mehrere Leute sich Gedanken gemacht haben. Einer, der sich Gedanken gemacht hat, der jetzt ja mal nicht erwähnt ist, ist ein kleines Ingenieurbüro bei München gewesen. Daraus ist dann von Texas Instruments der MSP430 hervorgegangen. Da wir aber heute bei EWR sind, habe ich hier mal die Geschichte vom EWR ein bisschen aufgeschrieben. Alf Egelbogen und Vegard Wolland haben an der damaligen Norwegischen Technischen Hochschule, jetzt heißt es Norwegisch-Technische Naturwissenschaftliche Universität, kann man es im Deutschen genauso abkürzen wie im Norwegischen, eine Dissertation eingereicht, wo sie gezeigt haben, mit einem relativ kleinen, völlig neu gestalteten Prozessorkern und solchen Ideen wie Integrieren von EEPROM doch komplett neue Mikrocontroller-Konzepte aufziehen zu können. Sie haben das Ganze dem Prozessorkern und die entsprechenden digitalen Peripheries initial einerseits als sogenannten IP-Core vermarktet, das heißt also den Implementierungscode, das ist ja auch alles heutzutage nur noch Software für so eine Hardware, schreibe ich also ein Stück VHDL oder Verilog-Code, den haben sie als gesamten Codeblock vermarktet, das gibt es übrigens auch beim 8051, dass man den als Codeblock bekommen kann. Und sie hatten eine Firma an der Hand, Nordic VLSI nannten die sich damals, später wurde es Nordic Semiconductor, die haben davon auch ICs produziert, aber die waren als solches jetzt, haben sie nicht große Berühmtheit erlangt. Der interessante Punkt war, die beiden Herren sind dann irgendwann mit ihren Ideen, mit ihrem Konzept, mit ihrer Dissertation bei Atmel vorstellig geworden. Sie haben ein Video im Netz, wo sie das auch beschreiben. Sie hatten dort halt irgendwie eine schöne große Präsentation vorbereitet, haben sie da beschrieben und so wurden hineingelassen zu dem Ältestenrat von Atmel. Ich weiß nicht, ob es Board of Directors war oder wer auch immer. Und man sagte ihnen, ihr habt 10 Minuten Zeit. Dann haben die sich angeguckt und gesagt, wir haben hier 85 Folien. Eigentlich haben wir ja mehr auf 1,5 Stunden gerechnet. Dann haben die Folien umsortiert, haben die von hinten angefangen. Und auf der letzten Folie stand, wie viel Geld man damit machen kann. Und dann haben sie also wirklich rückwärts durchgearbeitet und haben insgesamt wohl 2 Stunden, hatten die Herren dann plötzlich für sie Zeit. Und herausgekommen ist halt ein wirklich vermarktungsfähiges Produkt, der erste AVR-Mikrocontroller, der AT90S1200 mit stolzen 1 KB Programmmemory damals. wurde also 1997 auf den Markt gebracht und er hat einiges umgekrempelt in der Zeit. Zu dem In-System Programming komme ich dann noch mal ein bisschen. Das wesentliche Merkmal davon war, von vornherein war Flash-Speicher integriert, so nannte man dann den EEPROM, wenn man ihn in größeren Mengen für den Programmierspeicher benutzt hat. Das heißt, dass ich brauche nur noch einen Speicher für alle. Ich habe nicht mehr drei verschiedene Speicherauswahlvarianten gehabt. Das haben sie gar nicht erst angefangen mit dem EWA, der kam von vornherein nur mit Flash-Speicher und genauso. Das haben die Konkurrenten sich zu der Zeit einfach nicht getraut. Die hatten auf ihre Tradition vertraut und sie haben es also umgekrempelt. Preiswerte Tools, deshalb habe ich die hier mal gezeigt. Zu dem kommen wir dann später noch. Das ist von Brian Dean, das initiale Board, mit dem er sein EWA-Tool entwickelt hat. Das da unten ist eher ein schräger Heck. Ich konnte die Dinger nie richtig leiten. Es war aber zu der Zeit völlig populär, dass man irgendwie an den seriellen Port hinten was drangehängt hat und den aber zum Bitwackeln benutzt hat. Also da kam kein serielles Protokoll raus, sondern da wurde irgendwie die Sendeleitung, wenn man den Sender einschaltet, geht die von High auf Low und wenn man mit CDR irgendwas zieht und damit wurden die Bits rein und raus gewackelt, brauchte man noch einen Inverter-Transistor, ein bisschen passives Netzwerk, deshalb, ich habe mir das mal irgendwann, weil es bei EWR-Tut nachgefragt war, bauen müssen, aber man sieht, es ist immer noch eine einfache Hardware. Sie haben noch ein paar Sachen kommerziell richtig gemacht beim EWA. Das war also von vornherein den Kunden eine kostenlose Entwicklungsumgebung anzubieten. Damit haben Sie eigentlich auch gegen die gängigen Marktkonventionen verstoßen, die da sagen, man muss da ein paar Hunderter, ein paar Tausender dafür verlangen. Schließlich ist es ja wertvolle Arbeit, die man reingesteckt hat und die Kunden sollen das bezahlen.
Sie haben also Ihren Kunden das kostenlos angeboten.
Und was ein wesentliches Leistungsmerkmal war, so ein 8051 wurde zwar auch mit bis zu 12 MHz getaktet, aber die haben da internen Phasen daraus generiert und am Ende liefen die effektiv mit 1 MHz. Bei denen waren 12 MHz auch wirklich 12 MHz. Die haben also viele Ein- und Zweitaktbefehle dabei gehabt, sodass man mit 12 MHz auch bis zu 12 Millionen Befehle, naja, real nicht ganz, aber wenigstens mehr als 6 Millionen Befehle im Durchschnitt schon
abarbeiten konnte. Kommen wir mal zu den Toolchains. Das ist so die klassische Toolchain. Wie programmiert man
auf einem Host?
Also wie kennt jeder ein GCC? Ich habe meine C-Quelle da oben. Die schicke ich durch den Compiler. Das heißt, in dem Fall mal einfach GCC, kann auch CC heißen. Und rauskommt typischerweise das Elf-Objekt, was ich in die CPU ablaufen lassen kann. Das ist so der minimale Programmfluss. In Wirklichkeit ist das, was ich da GCC nenne, nur ein Compiler-Treiber. Der wirft also zuerst den Präprozessor an, mittlerweile integriert als Library, nicht mehr als separaten Prozess. Früher war es wirklich ein separater Prozess.
Deshalb habe ich auch immer diese Makroersetzung als völlige Stufe davor bei C-Code. Die ist völlig unabhängig vom Rest. Der Präprozessor berechnet nichts, außer seine If-Anweisung. Der setzt nur Text.
Der Text geht da rein in den Compiler. Der macht wieder Text daraus in den Assembler. Und wenn ich alles assembliert habe, nimmt der Linker die Bibliothek vom Betriebssystem noch mit dazu, um alle undefinierten Symbole aufzurufen, baut mein Objekt. Gegebenenfalls habe ich an dem Objekt zwischen CPU und Objekt noch den Debugger mit dazu, wenn ich irgendwas analysieren will. Jetzt mal die Variante, wenn ich das auf dem Controller mache. So im Großen und Ganzen ist das noch weitgehend gleich. Da unten ändert sich was. Ich habe jetzt keine CPU mehr, auf der ich direkt arbeiten kann.
Das Ganze nennt man dann eine Cross-Toolchain. Cross über Kreuz, weil ich halt auf einem anderen Host-Prozessor arbeite, als der Zielprozessor ist. Ich habe die Stellen nochmal hervorgehoben, die sich wirklich ändern. Außer, dass natürlich die CPU jetzt irgendwo anders in dem Controller ist.
Die Systembibliothek ist jetzt plötzlich eine andere Bibliothek geworden.
Also das ist nicht mehr die klassische Unix-Systembibliothek vom Betriebssystem
oder Windows-Systembibliothek, wenn ich da entwickle. Und um auf meinen Prozessor zu kommen, der ja in dem Controller drin ist, muss ich irgendwo da einen Weg finden. Das sind also das Programmiergerät, das kann was anderes sein als der sogenannte Emulator.
Wie so ein Emulator ungefähr funktioniert, erzähle ich dann ein bisschen später, wenn wir
zu dem Everrise selber kommen. Das sind jedenfalls die drei Sachen, über die ich dann heute vorrangig erzählen möchte.
Und so ordnen Sie sich in die Toolchain ein, die man benutzt.
So, und beim Cross-Compiler ist es also so, dass der Code für eine andere CPU als sich selbst generiert.
Der normale Compiler kennt ja nur seinen eigenen Befehlssatz.
Der Cross-Compiler kennt einen völlig anderen Befehlssatz, wobei der Assembler den Code, den er rauswirft, typischerweise die Assembler-Mnemonics von der Ziel-CPU benutzt.
Manchmal mit den normalen Pseudo-Befehlen, wie sie der Assembler sonst auch auf dem Host benutzen würde, so arbeitet der AVR-GCC. Man könnte dort auch noch andere Pseudo-Befehle drin haben. Linker Debugger benutzen bei der Cross-Toolchain oftmals ein anderes Objektformat. Und bei den Knu-Tools ist das so, wenn ich die als Cross-Toolchain aufbauen will, ist die wesentliche Unterscheidung, dass ich beim Configure neben allen anderen Argumenten hinten dieses minus minus target gleich AVR hinten dranhänge. Damit habe ich aus demselben Source-Code, der schon da ist, etwas völlig anderes gemacht als den normalen Compiler, der auf dem Host laufen würde. Also das ist die einzige Unterscheidung bei Binutils und Compiler und allem. Minus minus target AVR hinten dranhängen und dann übersetze ich für ein völlig anderes Zielsystem und habe eine sogenannte Cross-Tool-Chain. Damit man den Compiler, der daraus gebaut wird und dann ins System installiert wird, von dem normalen Host-Compiler unterscheiden kann, wird dem typischerweise so ein Präfix noch vor den Namen vorangesetzt. Also was sonst auf dem Host GCC heißt, heißt dann AVR-GCC, AVR-AS. Noch schlimmer wird das dann, wenn wir zu ARM kommen, da hängen die immer die kompletten Binärformatsketten mit rein. ARM-NAN-IABI-GCC, also wer sich das ausgedacht hat, da nicht noch wenigstens Abkürzungen installieren, aber es gab beim ARM mal mehrere verschiedene ABIs, deshalb werden die dort immer noch namensmäßig unterschieden. Beim AVR-GCC haben wir zumindest die glückliche Lage, dass da nur ein AVR-Minus davor steht. Die GCC-Portierung für den AVR erfolgte 1999-2000 durch einen Russen aus Saratov, glaube ich, namens Denis Chertikov. Er hat das zusammen mit einem Slowenen, Uros Platese, ins Leben gerufen. Der Uros Platese hatte einen ersten initialen Assembler und Linker gebaut, mit dem man halt überhaupt AVR-Binärformat erzeugen konnte. Und er hatte auch den allerersten Programmer, die allererste Programmer-Ansteuerung gemacht, der Uros Platese. Dennis und Uros habe ich nie selber groß erlebt. Dennis ist heute noch aktiv. Uros Platese scheint mittlerweile Chef einer kleinen Firma, die in Slowenien und Österreich aktiv ist, geworden zu sein. Findet man im Netz ein bisschen. Und Denis Chertikov hat danach dann aber auch noch den Support in den GNU-Binutils nachgezogen, also Assembler, Linker, dass die auch direkt damit umgehen können, statt dass man ein völlig externes Tool braucht. Das integriert sich besser in den GCC, wenn man die GNU-Binutils benutzen kann. Die AVR-libc, wofür gibt es die eigentlich jetzt als separate Bibliothek? Ich meine, wenn ich sonst auf dem Linux FreeBSD irgendwo unterwegs bin, habe ich meine C-Bibliothek, mache mir eigentlich gar keine Gedanken, wo die hergekommen ist. Die hat da irgendwo jemand mal mit hingestellt und die ist da. Sie ist ein inhärenter Bestandteil des Sprachstandards bei C, dass es eine solche Bibliothek gibt. Also es gibt ganz viele Sachen, wo auch dem Compiler-Hersteller freigelassen ist, ob er Dinge direkt in der Bibliothek macht oder in Headerfiles oder im Compiler. Aber die existierenden Implementierungen damals waren einfach für so einen kleinen 8-Bit-Controller nicht so richtig adäquat. Also der AVR-GCC war ja der allererste Portierung, die wirklich erfolgreich war, das GCC auf einen 8-Bit-Controller oder 8-Bit-Prozessor überhaupt. GCC ist eigentlich vom Konzept her mal angelegt gewesen, auf großen Maschinen, auf 32-Bit-Prozessoren zu arbeiten. Also was Dennis damals geschafft hat, ist eine recht tolle Leistung. Er hat zwar viele Hacks da wohl noch drin gehabt, aber überhaupt das erste wirklich erfolgreiche 8-Bit-System, aber die Bibliotheken passten halt nicht dazu. Die hätten also riesengroßen Code generiert. Wir haben vorhin gesehen, der allererste 8-Bit-Controller hatte gerade mal 1 Kilobyte Speicher. Als Programmspeicher, also wenn man da überhaupt noch irgendwas von der Bibliothek unterbringen will, musste man das irgendwie anders aufsetzen. In der Library ist neben den eigentlichen Library-Sachen auch noch der Startup-Code enthalten. Der wird sonst auf den normalen Hosts eher vom Betriebssystem gepflegt und nicht unbedingt kommt dort nicht aus der Library. Viele Teile der Bibliothek sind in Assembler-Code geschrieben worden, einfach aus Effizienzgründen. Es ist ganz viel Inline-Assembler benutzt worden. Wenn auch immer man sich über die kryptische Inline-Assembler-Syntax vom GCC mal geärgert hat, was da alles mit Constraints auf sich hat, wenn man mal eine Systembibliothek implementieren muss, lernt man die Dinger zu schätzen. Denn deren wesentlicher Vorteil ist, dass sie dem Compiler beim Optimieren nicht im Wege sind, sondern man kann die Constraints so anordnen, man kann dem Compiler sagen, ich brauche jetzt hier eine temporäre 8-Bit-Variable, die muss in einem Register liegen, aber man muss das Register nicht vorgeben mit Nummer. Im umliegenden Code reserviert man dann einfach eine normale C-Variable, die übergibt man in den Inline-Assembler hinein und es ist dem Compiler völlig freigestellt, ob er jetzt R24, R22, R18 nimmt, was auch immer er gerade frei hat, kann er da einsetzen an der Stelle. Dadurch kann er das ganz normal in seinen Optimierungsablauf mit hinein integrieren. Das ist ein wesentliches, tolles Feature des Inline-Assemblers vom GCC. Unser großer kommerzieller Pendant beim AVR ist ja der IAA-Compiler, mit dem haben die beiden Herren aus Trondheim angefangen zu konferieren. Da haben sie ihre Prozessorarchitektur optimiert. Ein IAR hat zum Beispiel einen ganz schlechten Inline-Assembler. Da ist außer globalen Symbolen im Inline-Assembler nichts garantiert. Das heißt, das kann passieren, wenn ich mich auf ein Register verlasse. Es ist in der nächsten Compiler-Version woanders, wo meine Daten liegen. Und ich kann meinen Inline-Assembler-Code umbauen. Eine weitere Besonderheit des AVR, er ist so schnell geworden, weil sie konsequent damals eine Harvard-Architektur durchgezogen haben. Also ich habe einen völlig getrennten Bus für den Programmspeicher und für den Datenspeicher. Beide Busse können parallel aktiviert werden. Während also auf dem einen Datenspeicher noch die Ausführungsphase läuft, kann auf dem Programmspeicher parallel der nächste Befehl geladen werden. Und das ist aber auch so weit getrennt, dass es befehlssatzmäßig getrennt ist. Der MSP430, den ich vorhin genannt habe, geht da einen anderen Weg. Der benutzt da zwei unterschiedliche Adressbereiche, mappt die alle zusammen. Die haben zwei völlig nebeneinander liegende Adressbereiche. Also Adresse 0 im Programmspeicher ist was anderes als Adresse 0 im Datenspeicher. Das bedeutet aber, dass ich einen völlig anderen Satz von Befehlen brauche, um auf den Programmspeicher zuzugreifen, wenn ich konstante Daten mir aus dem Programmspeicher holen möchte. Die sind nicht das gleiche wie die normalen Daten, die im SRAM liegen. Und das bedeutet das aber, dass ich einen völlig neuen Satz von Funktionen brauche, um zum Beispiel Strings in konstanten Daten zu vergleichen gegen meine RAM-Daten oder ein Strircat. Ich will die konstanten Strings mit hinten anfügen an einen String, den ich schon im Hauptspeicher liegen lasse. Also das war auch ein völliger Punkt für die AVR-libc, etwas neu zu machen. Also statt eines Strircopy habe ich dann eben ein Strircopy-P für Programmspeicher, Program Memory. Die sind völlig gedoppelt, die Funktionen. Die AVR-libc bietet kein vollständiges C99. Beispielsweise gibt es keine White Characters, weil die einfach eigentlich sowieso eine schlechte Erfindung waren. 16-Bit White Characters erwischen sowieso nicht alle Zeichensätze der Welt. Sie hat Microsoft mal einen Standard reingedrückt. Aber für den AVR wurden die gar nicht erst angefangen. Und wir haben in der Bibliothek eine DocsGen-Dokumentation von, ich hatte mal nachgeschaut, mittlerweile 340 Seiten, die da rauskommen, die neben da eigentlich den eigentlichen Bibliotheksfunktionen Header-Files sich auch als Anlaufpunkt sieht, die gesamten herumliegenden Dinge um die Toolchain zu dokumentieren. Das heißt also, es werden Konzepte zum AVR auch ein bisschen mit erklärt, solange sie jetzt im Zusammenhang mit der AVR GCC Open Source Toolchain stehen. Ein paar Details noch. Wir haben einheitlichen Hardwarezugriff in der AVR-libc. Man muss dieses Header-File avr.io.h inkluden. Bei Atmel selber war das ursprünglich noch, da hatte ich ein io1200.h für den AT90S1200, ein io m103.h für den Atmega 103 und sowas. Wir haben alles komplett in diesem System vom Compiler steuern lassen, indem ich einmal einen -mmcu angebe und danach sage ich, es ist ein Atmega 103, Atmega 128. Alles andere sortiert sich mit Präprozessor-Makros dann selbst. Das ist eigentlich ein schönes System, was ich zum Beispiel bei den ganzen ARM-Toolchain-Sachen völlig vermisse. Also dort muss man alles zu Fuß angeben. So ein Hello World für den Controller habe ich mal so als Spaß angegeben. Das Hello World auf dem Controller ist natürlich kein Hello World, sondern man lässt typischerweise als allererste Übung mal eine Leuchtdiode blinken. Das zeigt, dass man die Toolchain beherrscht. Ich habe also einen Header-File für die Peripherie, dann vielleicht noch so einen Hilfs-Header-File, um ein paar Delays zu machen. Lege fest, dass ein Pin eine Ausgabe wird und dann lasse ich den immer hin und her schalten mit normalen C-Bordmitteln. Also
der senkrechte Strich ist gleich heißt, ich setze ein Bit, Ampersand ist gleich und eine Tilde heißt, ich lösche ein Bit und damit würde die LED flackern. Das ist so das Minimalprogramm. Und kompilieren kann ich das mit einer einzigen Kommandozeile.
Wie gesagt, das ist das, was ich bei den ganzen ARM-Toolchains vermisse. Dort muss ich noch meinen Startup-Code selber angeben, meinen Linker-Script-File selber angeben, noch sagen, wo die Bibliotheken liegen.
Jeder Hersteller organisiert seine Header-Files dort anders. Das ist ein bisschen schlecht. Und so komme ich zu einem ELF-File.
Und die Frage ist jetzt, wie kommt das ELF-File in den Controller? Das ist also der Punkt, wo wir vorhin hatten, da ist irgendwas. Das muss rüber.
Und dort kommt das EVR-Tool ins Spiel. Wurde im Jahr 2000 durch einen Brian Dean, da gehe ich dann nochmal später ein bisschen mit ein, als privates EVR-Projekt gegründet. War initial für solche preiswerten Parallelport-Programmer.
Die waren zu der Zeit hoch im Schwunge. Also auch Atmel selbst hat mit seinen STK200 damals so einen Parallelport-Dongle verkauft. Jeder Computer hatte einen Parallelport. Und es gibt einen IEEE-Standard, ich habe die Nummer vergessen, 13 irgendwas, mit dem sogar festgelegt ist, wie man auf diese Parallelport-Sachen zugreifen kann. Also das kann man wirklich komplett vom Druckerport abkoppeln. Die einzigen, die es nicht gemacht haben, die nie irgendwie eine Implementierung zum Abkoppeln drin hatten, waren Windows. Alle anderen Betriebssysteme haben eigene Treiber gehabt, mit denen man auch auf den Parallelport zugreifen konnte und an den Bits wackeln konnte und die Rückleitung einlesen konnte. Also das war so das Tool der Wahl in der Anfangszeit, weil es relativ preiswert war. Und die Idee, die Brian Dean da eingebracht hat, war, dass er gesagt hat, naja, ob ich nun den Pin 2 oder den Pin 5 vom Druckerport für das oder für das nehme, eigentlich, ich kann das in den Code reinkompilieren, ich kann das aber auch frei zuordnen, genauso für die einzelnen Controller-Typen. Da habe ich auch immer mal ein paar kleine Änderungen nur. Also es geschafft, ein EVR-Tut-Conf-File anzufangen, was mit Lex und Jack geparst wird. Und dadurch relativ flexibel war, ohne dass man jedes Mal alles neu kompilieren musste. So, weiter kam dann dazu der SDK 500. Das ist die Nachfolgeentwicklungsplattform von Atmel gewesen. Die ist nicht ganz billig. Die hat, glaube ich, so um die $100 gekostet. Die hat die gesamte Programmierung erschlagen, indem hier noch ein kleiner Controller drauf ist, der das Programmieren übernimmt und hat dann eine echte serielle Schnittstelle benutzt, um Kommandos rüberzuschicken, wo es dann heißt, jetzt programmiere mir so und so viele Bytes in den Flash. Das war also die erste Ergänzung gegenüber dem ursprünglichen Konzept, die ist 2002 reingekommen. Ja, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. 2003 wurde das Ganze nach EVR-Tut umbenannt, damit man sich unterscheidet von dem EVR-Proc, was Atmel selber mitliefert auf Windows. 2003 kam Unterstützung für Linux, also wie gesagt, initial war es FreeBSD only. 2004 kam Unterstützung für Win32 für OS X mit dazu. Bei OS X hat man bloß nie Parallelport-Support gehabt, das haben die einfach in ihren Systemen nie dran. Das ging also nur seriell. 2005 auch eine Solaris-Portierung. Mittlerweile haben wir in dem Tool, deshalb das Schweizer Taschenmesser da oben drüber, mehr als 150 EVR-Typen, also mehr als 50 Controller-Typen drinnen, mehr als 100 Programmer, die sich teilweise natürlich nur in Nuancen unterscheiden, aber das evr-tut.conf-File ist mittlerweile ein halbes Megabyte groß als reines Textfile. Und der dritte im Bunde, über den ich heute noch ein bisschen reden möchte, ist Everrise. Und zwar geht es dabei um die Emulation, eine Debughilfe. Ursprünglich war Emulation tatsächlich, dass ich ein FPGA habe, wo der Verilog-Code drin abgebildet wird. Und dann ringsum meine Peripherie nochmal diskret aufgebaut habe und dann kam da so ein fettes Kabel rüber. Das habe ich in meine Zielschaltung reingesetzt, statt des eigentlichen Controllers. Und damit konnte ich da Schritt für Schritt durchgehen. Das war natürlich ein sehr teures Unterfangen. Also da war man schnell im vierstelligen Bereich mit solchen richtigen Emulatoren. Und richtig nannte sich deshalb In-Circuit-Emulator. Das ist der nächste Punkt hier, weil man es in der Schaltung emulieren kann, das ganze System. Und der nächste Punkt war aber, dass man festgestellt hat, Moment mal, unsere Controller bekommen jetzt, die größeren zumindest, einen sogenannten JTAG-Port. JTAG war eigentlich eine Abkürzung für diese Joint Test Action Group. Die Idee bei JTAG ist, dass ich meine komplexer werdende Hardware in ein langes Schieberegister hänge und dann sämtliche Ein-Ausgänge davon wackeln kann und dann muss ich ja irgendwie eine Antwort kriegen über die Verdrahtung und damit kann ich meine Lötstellen kontrollieren. Da gibt es also teure Software, die einem ausrechnet, wenn ich da das und das serielle Wort reinschiebe, muss ich die und die Antwort bekommen und die dann alles durchklingeln. Und die Hersteller haben dann ziemlich schnell alle festgestellt, der einzelnen Controller-Prozessoren, wenn ich so ein JTAG implementieren will, muss ich meine Peripherie-Einheiten sowieso von der CPU abkoppeln. Ich muss also umfangreiche Switch-Matrizen da einbauen. Und da kann ich eigentlich auch gleich noch das bisschen debuggen für den Prozessor, dass der single-steppen kann, dass ich den anhalten kann, dass ich Breakpoints in der Hardware implementiere, mit reinbauen. Der einzige Nachteil davon ist, die sind alle herstellerspezifisch. Also es macht so ziemlich jeder Hersteller, der JTAG-basierte Prozessoren-Controller hat, macht sowas, aber alle machen was anderes. Das heißt, ich habe dann herstellerabhängige Tools, das ist die zweite Version, die Atmel gemacht hat, das ist die dritte Version, die sind nicht ganz größenproportional her. Die dritte Version ist jetzt nur noch so eine Schachtel, so ungefähr in der Größe. Die passt also auch bequem auf den Schreibtisch. Die hänge ich mit einem kleinen Kabel dann in die Zielschaltung. Das Dumme war nur, Atmel hat sich immer nur den Windows-Nutzern verpflichtet gefühlt. Man konnte also debuggen immer nur über dieses AVR-Studio, später hieß es dann Atmel-Studio. Es gab da auch ein bisschen einen Aufschrei in der Community, die bei EVR dann immer größer wurde, aber sie haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Also ihre aktuelle Version basiert auf dem Visual Studio als Basis und damit sind sie an Microsoft gebunden. Also alle anderen als Microsoft, OS X, Linux haben sie immer außen vor gelassen. Und deshalb kommt der Everrise ins Spiel. Everrise ist so ein Kunstwort, da steckt das Eis hinten drin von dem In-Circuit-Emulator.
Und vorne der Alpha R.
Das kleine A ist nur noch reingeschoben, damit man das Ganze sprechen kann.
Deshalb also Everrise. Das ist also ein Bindeglied, das ist ein sogenannter GDB-Proxy. Der spricht also auf der einen Seite über USB oder seriell mit diesen Geräten
und auf der anderen Seite über TCP mit dem GDB. Und auf die Weise bekomme ich den Debugger an meine Zielhardware angebunden. So, jetzt komme ich zu dem, was ich gesagt habe, ein bisschen der soziale Teil. Wie kann man an solchen Projekten teilnehmen? Wie bin ich da reingerutscht? Bei EWR-Tube war das relativ einfach. Brian Dean hat bedankenswerterweise ein Foto zur Verfügung gestellt, was ich euch zeigen darf, was ich auch veröffentlichen darf.
Kannte ich von einem vorangegangenen FreeBSD-Projekt, als wir uns um die Einbindung der Debug-Register vom 386 und auch Nachfolger ins System bemüht haben.
Und er erzählte mir halt irgendwann, dass er sowas vorhat. Und da war ich dann ziemlich schnell mit dabei, habe viele eigene Beiträge in sein EVR-Proc-Initial reingebracht, Reviews seines Codes gemacht, Verbesserungsvorschläge gemacht, die Manpage dafür geschrieben. Und war eigentlich nach einer kurzen Zeit dort Co-Autor geworden.
Also ich hatte mein ganz persönliches Interesse, das ist das Typische bei Open-Source-Projekten. Da kommen wir mal jetzt zu deinem Projekt zurück. Open-Source-Projekte
entwickeln sich nicht aus irgendwas heraus, sondern aus ganz persönlichen Bedürfnissen, die jemand hat. Also wenn ich mein Problem gelöst haben will und mir sein Tool dabei helfen kann, dann habe ich natürlich auch Energie, Lust, Laune, dort mitzuarbeiten. Wenn ich noch einen zweiten habe, ist es sowieso schon schön, wenn ich nicht alles alleine machen muss. So bin ich in EWR-Tube reingekommen und wie gesagt, nach kurzer Zeit dort eigentlich schon Co-Autor geworden.
Bei der EWR-Libsy war es so, die hat Marek Michalkiewicz, ein Pole, der mir auch dankenswerterweise ein Foto zur Verfügung gestellt hat, übernommen aus einem Vorgängerprojekt, was Dennis Tschertikow, Oris Platese noch angefangen hatten. Sie hatten das wohl EWR-Tools genannt, aber das basiert dann noch auf dem vorhergehenden Assembler. Also der Name EWR-Libsy geht auf Marek zurück. Er hat das auch erstmal als ein privates Projekt bei sich gehostet und ich habe dort, oder verschiedene Leute konnten dann dort Beiträge mit einbringen. Und da war es auch wieder so mein ganz persönliches Problem. Ich hatte meine erste kleine Entwicklungsplattform dann mit 64 Kilobyte externem RAM versehen auf dem Atmega 128. Und das war plötzlich so viel RAM, dass ich mir überlegen musste, was macht man eigentlich damit? Und da war ich halt drauf gekommen, naja, sonst haben wir überall in der Bibliothek Malloc. Malloc geht bei den Controller-Programmierern nun mal als total böse, weil ich ja nicht vorhersagen kann, was passiert, wenn der Speicher mal nicht mehr ordentlich freigegeben wird und nicht in der richtigen Reihenfolge freigegeben wird. Dann habe ich hier ein Stück und da ein Stück und da ein Stück und da ein Loch und da ein Loch. Also ich habe mir Mühe gegeben, ein sehr einfaches Malloc zu machen, was wenig Code braucht und trotzdem es schafft, auch die Lücken dann wieder aufzufüllen, die Lücken wieder zu verdichten. Also wenn zwei hintereinander liegende Blöcke freigegeben sind, einen großen draus zu machen, sowas. Das war meine ganz persönliche Motivation damals. Und als Demonstration dafür, dass es funktioniert, hatte ich mir dann mal die Mühe gemacht, mit dem Lex und dem Jack einen kleinen Basic-Interpreter zu schreiben, der also auch diesen 64 Kilobyte Speicher benutzen konnte für den Programmspeicher. Das funktionierte soweit. Waren noch ein paar Bugs natürlich drin, wenn man sowas neu macht. Aber mittlerweile ist das Malloc so gut debuggt, dass ich es auch jedem ohne weiteres empfehlen würde.
Schließlich kam noch einer ins Spiel, Ted Roth,
ein Amerikaner, der
ziemlich engagiert war in dem gesamten administrativen Bereich dieser AVR-bezogenen Open-Source-Projekte.
Er hat uns also sowohl Brian als auch Marek dafür begeistern können, dass sie nach Savannah non-GNU.org ihre Projekte umziehen und als öffentliche Projekte dort hosten.
Bei der Gelegenheit hat Brian also auch zugestimmt, seine ursprünglich unter BSD-Lizenz angefertigtes EWR-Proc
jetzt unter einer GPL dort weiter zu veröffentlichen, weil er gesagt hat, das ist ihm relativ egal gewesen zu dem Zeitpunkt und ist ihm auch heute noch recht egal. Hauptsache es ist ein Open-Source-Projekt. Und seitdem sind es also öffentliche Projekte, wo auch jeder dran teilnehmen kann, ohne dass er jetzt einen bestimmten Autor etwas zusendet. Das war so Anfang der 2000er Jahre noch völlig normal, dass man den Leuten die Patches privat zugeschickt hat. Jetzt kann das jeder dort auf den Plattform-Webseiten, kann seine Patches mit hinstellen, kann seine Bug-Reports eintüten und sie sind dadurch publik geworden.
Wie kommt man dazu, in solchen Projekten Verantwortung zu übernehmen?
Ted Roth zog sich aus persönlichen Gründen Ende 2004
aus all seinen AVR-Open-Source-Projekten, überhaupt aus all seinen großen Projekten zurück und brauchte eine komplette Änderung in seinem persönlichen Leben. Freunde davongelaufen, irgend sowas. Also er kam da einfach nicht mehr weiter und hat dann gesagt, nee, es geht nicht mehr.
Da war dann neben den EWR-Libsy, EWR-Tool, die er gemacht hat, war dieses Everrise noch betroffen.
Mit dem hatte ich vorher noch gar nichts zu tun.
So, bei Endin zog sich ganz allmählich da irgendwie aus der Entwicklungsarbeit zurück. Also ich hatte mal nachschauen müssen. Er hat sich nie offiziell verabschiedet. Er liest, glaube ich, auch immer noch die Mailingliste mit. Aber vor mehr als 10 Jahren war sein letzter eigener Beitrag dabei, den er geleistet hat. Also er macht einfach andere Dinge heutzutage und ist dem Projekt durchaus noch mental verbunden, aber nicht mehr physisch. Ups, ganz zu viel. Ja, okay. Ein bisschen ausgerutscht. Marek Michalkiewicz zog sich 2006 zurück. Er hatte einen Arbeitsvertrag bei Intel bekommen, am Blackfin, glaube ich, Prozessor zu arbeiten, irgendwas mit, oder an der Software dazu. Und hatte ein bisschen befürchtet, dass sein Arbeitsvertrag ihm da im Weg sein könnte. Ob es wirklich war, weiß ich nicht. Jedenfalls war das sein Punkt, da aus den gesamten Administrationssachen auch auszusteigen. Und ja, was blieb übrig? Ich konnte mir überlegen, ob ich es jetzt übernehme oder ob ich es jetzt auslasse. Andererseits, man hat viel Arbeit reingesteckt. Ich habe also die Projekte zu dem Zeitpunkt dann komplett auch administrativ übernommen. Das ist dann immer so ein Spagat. Man ist dadurch, dass man sie administrativ übernimmt, ist man der Manager für das Projekt. Man ist also für das gesamte Projektwohlergehen verantwortlich. Man muss sich darum kümmern, um die Releases. Man muss Leuten, die irgendwas geändert haben, was Mist war, in den Hintern treten. Man will zugleich aber natürlich Entwickler sein. Also ich will ja nicht eigentlich nur Manager sein. Dann hätte ich meine eigene Firma aufmachen können, wenn ich das wollte. Aber ich will ja eigentlich Software entwickeln. Das ist wirklich immer ein mächtiges Spagat. Und es gibt da auch immer hohe Zeiten, wo es gut läuft und Zeiten, wo man gerade keine große Motivation hat. Spätestens wenn einem die Nutzer mal wieder in den Hintern treten und sagen, wisst nicht mal ein Release machen, sollte man sich mal aufraffen und mal durchgehen. Und wenigstens das, was einfach da ist, wenn man sagt, das geht jetzt, da sind keine Bugs, sind immer drin, das lässt sich nicht vermeiden. Die Buglisten werden immer größer. Das ist auch unvermeidbar. Es ist immer die Frage, welche Bugs tatsächlich alle wichtig sind. Aber trotzdem muss man auch Releases mal rausbringen. Sind wir gerade bei Bugs? Wichtig ist es, wenn ihr so ein Projekt irgendwo aufsetzt.
Unbedingt solche Bug-Tracker benutzen.
Das ist ein Auszug aus der Savannah-Website hier. Irgendwas, wo die Leute das einkippen können, wo es nicht vergessen wird. Bugs, die irgendwo in Mails ankommen. Ich weise jeden, der mir per Mail einen Bug-Report hinschickt, wenn ich ihn nicht gerade sofort einbauen kann, sage ich, tut mir leid, geh da hin, kipp's dort ein, ist es registriert. Und wenn ich das nächste Mal durchgehe, also meistens habe ich so Zeiten, vor dem Release gehe ich nochmal durch die Buglisten durch und schaue mir mal an, was kann man jetzt einfach machen, ohne dass man großes Risiko läuft, was kaputt zu machen. Da habe ich dann so mal 2 Wochen Arbeit am Stück, wo man wirklich alte Bugs abarbeitet. Bis dahin müssen sie eben rumliegen. Ich meine, vor dem Release hilft es sowieso keinem was. Wenn es einer dringend braucht, kann er sich selber einen Patch machen. Es ist ja Open Source. Bei Patches ist auch oftmals die Hauptarbeit gar nicht so drin, mal 3 Zeilen Quellcode zu patchen, das geht schnell. Sondern man muss die Leute auch ein bisschen mitreden. Also erstens muss man es verifizieren. Bei der EWA-Libc gibt es teilweise noch so ein simulationsbasiertes Verifizierungssystem. Und was die Leute immer gerne vergessen. Wenn ich neue Features habe, müssen die auch dokumentiert sein, ansonsten benutzt die keiner. Also zu einem Patch gehört immer auch wenigstens eine Idee, wie die Dokumentation ergänzt werden soll. Wenn sich jemand nicht an Man-Page-Format rantraut, das da schon auszuformulieren, soll er wenigstens einen Block von Text damit reinpacken, das sollte in der Dokumentation stehen. Die reine Formatierung, die ist dann noch schnell gemacht. Aber wenn ich mir den Text noch aus den Fingern saugen muss, habe ich länger zu tun, habe ich viel weniger Motivation, mir den Patch überhaupt jetzt mit anzutun. Dann sage ich mir, nee, dauert eine halbe Stunde länger, die habe ich heute nicht. Ist beim nächsten Mal mit dran. Also die Leute auch wirklich darauf hinweisen, Dokumentationen mitzuliefern. Beiträge.
Kommt auch mit Beiträge. Was leisten andere dazu? Finanzielle Beiträge, materielle Beiträge. Hardware, hat sich gezeigt, ist von den Herstellern meist sehr unproblematisch zu bekommen. Also so ziemlich alles, was ich habe, hat mir Admel gesponsert. Das fällt bei denen unter normale Budgets, wie sie auch Kunden versorgen würden. Egal wie teuer das Zeug ist, also auch so ein 300 Dollar JTAG, als wir da vorne zu sehen waren, die waren mal ziemlich teuer noch, schicken die einem völlig locker dann irgendwann zu, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dafür was bekommen. Schwieriger wird es schon immer mit finanziellen Beiträgen, wobei ich es nie ernsthaft großartig getestet habe. Also ich habe nie irgendwo so ein hier bitte Spenden-Button drauf gehabt. Für mich sollte das im Wesentlichen immer Hobbyarbeit machen, die einem Spaß macht. Und wenn jemand finanzielle Beiträge leistet, hat er natürlich eine Erwartungshaltung, dass ich für ihn dafür auch was tue. Ja, das ist also ein bisschen der Spagat dabei. Also ich möchte möglichst für so eine Arbeit als Spaß keinen Zeitdruck haben,
sondern das dann machen können, wenn ich dazu Lust und Laune und Nerven habe. Und
das kann eben auch mal erst in einem halben Jahr sein.
Nichtsdestotrotz hat mich Atmel jetzt letztens nochmal mit Geld bedroht. Sie haben es aber noch nicht weiter in die Wege geleitet, dass ich diese ganz kleinen Teile, die ich dann nochmal als Vorbau machen möchte, Ihnen mit einbaue ins EVR tut. Mal sehen, ob es was wird. Das wäre die erste wirkliche Bezahlung, die ich mal irgendwo für ein Open-Source-Projekt, glaube ich, erreicht habe. Was ich dagegen bekommen habe, einige meiner Teile sind unter einer sogenannten Bierware-License. Das war die einfachste Lizenz, die sich FreeBSD-Mitstreiter Paul-Henning Kamp mal ausgedacht hat. So eine Lizenz mit nur 4 Zeilen nach dem Motto, du darfst alles damit tun, außer behaupten, du hättest es selber gemacht. Und wenn es dir gefällt, kannst du mir ja mal ein Bier bezahlen. Und ein Bier habe ich, glaube ich, noch nicht bekommen, aber ein Pole hat mir mal gesagt, jetzt benutze ich dein Zeug schon so viel, jetzt würde ich dir mal eine Flasche Wodka schenken. Also auch das als Beitrag mal möglich. Also man darf das nicht alles so Bier ernst sehen. Auch mal ein bisschen lustig. Ich hätte jetzt noch, wenn es klappt, ist ein bisschen mit einer heißen Nadel gestrickt, weil ich die Hardware eben auch erst vor ein paar Wochen bekommen habe, eine kleine Vorführung. Du wirst sehen, wie ich das hier auf dem Bildschirm bekomme. Hallo Maus, wo bist du? Meine Maus will nicht. So, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das sich da einigermaßen lesen lässt. Schriftgröße müsste so gehen. Also ich habe das mal als Skript vorbereitet, der sich da Batch nennt. Der Skript macht als erstes den Compiler-Aufruf. So wie ich ihn vorhin erzählt hatte, wirklich nur, dass man den Controller-Typ angibt mit -mmcu und dann ein ELF-File herausbekommt. Der zweite Schritt wäre es, das Ganze auf dieses Teil hier rüber zu bekommen. Und man sieht schon, es tut sich was. Jetzt ist also die Software da drauf. Und die Software macht so eine ganz kleine blinkende LED. Und jetzt wäre noch die große Frage. Jetzt haben wir den Debugger gestartet. Mal gucken, jetzt bin ich hier im Debugger. Und jetzt spreche ich diesen Remote-Port 1212 habe ich jetzt benutzt an. Also ab jetzt bin ich mit dem Debugger da drauf und steuere das Target. Jetzt kann ich das wieder mit Continue fortsetzen. Was nicht geht bei so einem Setup, ist ein Run. Run ist immer die Host-CPU. Was bei so einem Remote-Target immer nur geht, ist, dass ich den Code fortsetze. Man sieht, jetzt läuft es wieder. Wenn ich jetzt anhalte, habe ich irgendwo einen Breakpoint. Wenn ich hier einen Einzelschritt mache, sehe ich dort die einzige Sache, die ist, alles andere ist vom Timer gesteuert, ist, dass ich diesen Timer-Wert zuweise. Und jetzt kann ich hier mal gucken, eine Variable anschauen. Also im Moment steht in dieser Variable, die meine Blinkdauer steuert, eine 1562. Müsste eigentlich auch gehen, dass ich mir den Registerwert anschaue. Also 15.625 wäre der Maximalwert, den ich eingeben kann. Wenn ich jetzt sage set OCR1A ist gleich 5000 zum Beispiel mache, müsste das eigentlich deutlich länger an sein, wenn ich wieder ein Continue mache. Also Primitivprogramm mal Funktion des Debuggers demonstriert. Gut, jetzt Detach und dann läuft es wieder bis zu Ende. Debugger noch beenden, Everrise beendet sich selber. So. Ja, damit wäre ich eigentlich jetzt am Ende. Ich brauche mal auch nie wieder zur Präsentation zurückgehen.
Gut. Okay. Vielen Dank,
Jürgen. Vielen Dank, Jürgen. Dreiviertelstunde.
Brauchst du schon mal ein Schlusswort? Oder? Nö. Okay. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Ja, bitte. Ich komme mit dem Mikrofon hin.
Ja, funktioniert das mit dem Einbinden auch in Eclipse, dass man da mit dem grafischen Debugger arbeiten kann oder gibt es da andere Tools?
Ich habe überlegt, ob ich irgendwas wie eine IDE zeige. Also es gibt mittlerweile selbst für den Emacs ein relativ gutes IDE-System auf dem GDB basierend. Also auch so mit mehreren Fenstern, wie man das von der IDE kennt. Register View, Disassembly View. Es hätte den Rahmen jetzt gesprengt. Also es gibt ein Eclipse-Plugin für den EWA.
Ich habe noch keine Ahnung, wie gut es ist, weil ich selber seit 25 Jahren Emacs-Nutzer bin und Emacs einfach für alles nutze. Es war zumindest eine Zeit lang sehr populär. Wie gut es jetzt im Moment gerade ist, weiß ich nicht. Aber an sich funktioniert es, sowas einzubinden, ja. Ich muss halt nur in diesen jeweiligen Frameworks für die IDEs die Backends mit einbinden. Und was als zusätzlicher Schritt hier dazu kommt, ist halt diesen GDB-Proxy dann irgendwo anzuwerfen, dass der gestartet wird, damit ich die Verbindung zum Debugger habe. Aber an sich, grundsätzliche Antwort ja.
Noch weitere Fragen? Ergänzend zu dem Debug-Sache hatte ich irgendwann vor Jahren oder auch mal probiert, den DDD laufen zu lassen. Als GDB-Frontend, ja. Das geht genauso. Ich habe es aber lange nicht mehr verwendet. Also man ist mit dem GDB auf der Kommandozeile. Also für das, was man auf einem Embedded-Device machen kann, ist man eigentlich auch ganz gut unterwegs.
Na, der Punkt, wenn man sich halt für irgendwelche generischen Oberflächen statt für die IDE entscheidet, ist, dass wir natürlich im Gegensatz zu den Leuten, die den Microcontroller mit den Hersteller-Frameworks nehmen, in der Lage sind, für alles die gleichen Tools zu nehmen. Also wenn ich von AVR das Admin Studio nehme, dann gehe ich zu TI, da hat es wieder ein anderes Aussehen, eine andere Funktionstasten, eine andere Bedienung. Und dann kommt der nächste Hersteller, bei jedem sieht es anders aus, bei Kyle. Unser einer, wenn man sich einmal an irgendeinen Development-Flow gewöhnt hat, mit dem man auch auf dem Host arbeitet, der lässt sich komplett hier drauf applizieren. Ob das nur ein Vim ist, ob das ein Emacs ist, ob das ein Eclipse ist, ich kann überall das Gleiche machen. Das ist eigentlich ein großer Vorteil, den ich in so einem Toolchain-Ansatz hier sehe. Dadurch, dass die Tools unten drunter sich genauso benehmen.
Ja, vielleicht nochmal quasi eine politische Frage. Wie geht das denn? Ist schon was bekannt, wie das mit der AVR-Architektur weitergeht, nachdem Microshop den ganzen Salat gekauft hat?
Ja, da kannst du eigentlich einen Axel fragen, der ist viel mehr betroffen als ich.
Nein. Nein, also es ist jetzt im Prinzip, die Übernahme ist geklärt irgendwie. Also ich arbeite bei der Firma, muss ich sagen. Und also die Übernahme ist durch, das wird jetzt durchgeführt und ja, die neuen Besitzer der Firma werden sich dann irgendwie entscheiden, wie sie es weitermachen.
Also ich sag mal,
wenn man mit AVR-Controller noch Geld verdienen kann, warum sollen die da vom Markt verschwinden? Ob es jetzt in der AVR 8 Weiterentwicklung gibt, kann man nicht sagen. Also
für mich als Außenstehender würde ich sagen, der wesentliche Grund, warum Microchip diesmal da unbedingt die Übernahme haben wollte, ist, die hatten das ja schon mal vor 8, 9 Jahren probiert. Damals war es wahrscheinlich wirklich die Idee, die Konkurrenz platt zu machen. Diesmal habe ich den Eindruck, die haben langsam in dem Zug, wo ARM dran steht, nur noch die roten Lichter gesehen. Und ich meine, klar kann ich mir eine ARM-IP kaufen von der Firma ARM, aber davon habe ich noch keinen Controller. Also wenn ich den haben will, stecke ich auch noch mal mehrere Jahre Entwicklungszeit rein. Derzeit fährt der Zug weiter, dessen rote Lichter ich gerade sehe. Und Atmel hat halt ein mittlerweile relativ gut funktionierendes ARM-Setup, was sie auch mal deutlich aufgefrischt haben in den letzten Jahren. Also sie haben auch sehr spät erkannt, dass da mal eine Renovierung notwendig war. Sie machen ja ARMs schon seit Jahrzehnten, aber sie wirklich mal zu renovieren, auf den modernen Stand zu bringen, Cortex M0 und solche Sachen mit einzubauen, das haben sie jetzt aus den letzten Jahren gemacht. Das haben sie aber gemacht. Microchip hat immer noch auf das Pferd MIPS gesetzt. Und das ist meine Spekulation, ist, dass das ihr primärer Grund war. Ansonsten werden die alles verkaufen, was Geld macht. Also solange ein AVR Geld macht, denke ich nicht, dass sie den einstampfen. Wirklich Entwicklung am AVR hat ja auch Atmel schon in den letzten Jahren nicht mehr gemacht. Also es sind ja nur noch ganz wenige Neuigkeiten. Also mal so kleine Controller-Modifikationen haben sie noch mal getan. Also das ist ja eigentlich jetzt, ja, noch nicht der absteigende Ast, aber die Ebene da oben, wo man das noch ein paar Jahre so weiterbauen kann, wie es bisher geht. Und irgendwann wird es mal hinten runterrutschen, dann weiß keiner mehr. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Okay, wenn keine weiteren Fragen jetzt zum Thema sind, ihr
nächste,
den Jörg sicher
nächste, warte schon.
Außerhalb, ja. Dann würde ich sagen, dass wir für den nächsten Vortrag uns vorbereiten.